D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Jeder fünfte von uns erkrankt mindestens einmal im Leben an Depressionen. Und wer ein bisschen Ahnung von dieser Krankheit hat, der weiß, wie schwer es als Betroffener ist, sich Hilfe zu suchen. Und wenn man diesen ersten Schritt dann geschafft hat, dann auch noch gute Hilfe zu bekommen. Was für ein Segen wäre es, wenn wir diese und auch andere psychische Krankheiten nicht erst erkennen könnten, wenn sie schon da sind. Also wenn sie uns schon lähmen, hemmen und so weiter. Sondern bevor sie das tun. Geht nicht? Doch, das geht. Im Ansatz jedenfalls. Sagt zumindest unser Redner heute. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf und ich habe euch das hier mitgebracht.
Psychiatrie geht heute auch nicht nur mit der Couch.
Der Psychiater Andreas Meyer-Lindenberg erforscht Risikofaktoren und Therapiemöglichkeiten für psychische Erkrankungen.
Wir würden gerne diese Erkrankung früh behandeln oder idealerweise verhindern.
Und zwar, indem er sie sichtbar macht.
Es geht also um die bildliche Darstellung psychischer Abläufe. Wir können tatsächlich die Aktivierung des Gehirns messen. Wir können mit Methoden der Bildgebung was rausfinden darüber, wie kommt ein Risiko zustande für psychische Erkrankungen? Wie kommen Schutzfaktoren, Resilienzfaktoren zustande? Wie nehmen wir solche Verfahren und verwenden sie dann auch für die Entwicklung neuer Therapieverfahren?
Die sichtbare Seele. Unser Thema heute im D-Radio Wissen Hörsaal.
Die sichtbare Seele. Ja, okay, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch und gleichzeitig sehr desillusionierend. Wahrscheinlich regt sich jetzt schon der ein oder andere ein bisschen auf. Von der Seele oder der Psyche kann man sich doch kein Bild machen. Ja, ist schon richtig. Das will ich auch gar nicht behaupten. Aber die Psyche hat eine Biologie. Und die können wir darstellen. Und das können wir uns zunutze machen. Zum Beispiel mit so einem Gerät. Einem Magnetresonanztomographen, kurz MRT. Der kann Bilder davon machen, welche Regionen in unserem Hirn gerade aktiv sind oder auch nicht. Zum Beispiel, wenn wir bestimmte Handlungen durchführen oder Bilder anschauen. Das Gehirn eines alkoholkranken Menschen zum Beispiel reagiert total anders auf das Foto einer, sagen wir mal, Schnapsflasche als das eines gesunden Menschen. Neuroimaging nennt sich diese Methode. Und mit der sollen in Zukunft die Diagnose und die Vorbeugung, aber auch die Therapie psychischer Erkrankungen, wie zum Beispiel eben Depressionen, verbessert werden. Wie, das erklärt uns gleich Andreas Meyer-Lindenberg. Er ist von Haus aus Mediziner und Mathematiker und ist nach diversen wissenschaftlichen Stationen, alle nachzulesen wie immer auf unserer Homepage, mittlerweile Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim, ärztlicher Direktor der dortigen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Heidelberg. Zu seinen Schwerpunkten, da gehört die Erforschung von Depression und Schizophrenie und zwar mit bildgebenden Verfahren, also wie zum Beispiel mit einem MRT, aber auch genetischen Methoden und Medikamenten. Gleich beschreibt er erstmal kurz, wie das mit dem MRT und den Gehirnaktivitäten technisch überhaupt funktioniert und dann, was man daraus ablesen kann und welche Rolle auch die Gene oder vielleicht soziale Umstände dabei spielen. So einfach ist das Ganze nämlich natürlich nicht, dass man sagen könnte, ja, hier funkt's oder da funkt's nicht und deshalb ist jemand gesund oder krank. Da spielen eben auch noch andere Faktoren eine Rolle. Bilder der Seele, Darstellung der Verbindung zwischen Verhalten und Hirnfunktion. Das ist der offizielle Titel von Meyer-Lindenbergs Vortrag. Aufgenommen wurde der am 4. Februar 2015 in Mannheim. Das Landesmuseum für Technik und Arbeit dort, das Technoseum, hat nämlich noch bis zum 7. Juni 2015 eine Ausstellung am Laufen. Herzblut heißt die und die dreht sich um die Geschichte und Zukunft der Medizintechnik. Und in deren Rahmen hat Andreas Meyer-Lindenberg eben über den Einsatz von Medizintechnik in seinem Fach, also der Psychiatrie, gesprochen.
Ohne Medizintechnik würden wir an vielen Ecken nicht weiterkommen. Psychiatrie geht heute auch nicht nur mit der Couch, sondern da sind jede Menge kluge technische Lösungen dabei. Und eine Gruppe von diesen Lösungen möchte ich Ihnen heute zeigen. Bilder der Seele. Es geht also um die tatsächlich die bildliche Darstellung psychischer Abläufe. Seele ist ein bisschen ein altertümliches Wort. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Wir sind ja auch das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Also bin ich mit dem Ausdruck eigentlich ganz zufrieden und möchte mit Ihnen über die Frage sprechen, wie wir Bilder machen von seelischen Abläufen, von psychischen Abläufen und dann mit Ihnen besprechen, warum wir das tun. Also was ist eigentlich die Motivation und was kann man sich von so einer Technologie erhoffen? Man versucht schon ziemlich lange, solche Bilder zu machen. Das ist ein Versuch, wie man Bilder der Seele darstellen kann. Das ist eine Illustration des Renaissance Anatom Vesalius, das funktioniert, ist aber ein Stück weit irreversibel. Wir würden es lieber so machen, dass wir unsere Klienten und Patienten nicht dabei stören bei ihren seelischen Abläufen. Und dazu verwenden wir im Wesentlichen einen großen Magneten. Viele von Ihnen werden so ein Ding schon mal im klinischen Kontext kennengelernt haben, einen sogenannten Magnetresonanztomographen. Das ist in der Tat ein ziemlich schweres Gerät. Der Sinn dieses Magneten ist der folgende. Wir haben mit dem Magneten die Möglichkeit, das Gehirn oder eigentlich jedes Organ so anzuregen, dass es Signale aussendet, die wir dann in Bilder rekonstruieren können, in einer Art und Weise, die den Patienten überhaupt nicht beeinträchtigt, sogar so, dass er oder sie es überhaupt nicht merkt. Wir verwenden diesen Magneten, um die Atomkerne, in einem spezifischen Sinn zeige ich Ihnen gleich noch, des Organs dazu anzuregen, elektromagnetische Wellen auszusenden. Sie wissen sicher, ein Teil des elektromagnetischen Spektrums ist das sichtbare Licht. Ja, das wäre dann sozusagen die Illumination der Seele direkt. Diese Wellenlänge können wir nicht verwenden, weil der Körper für Licht nicht durchsichtig ist. Wir müssen eine andere Wellenlänge verwenden. Wir verwenden in diesem Falle Radiowellen. Die sind sehr, sehr langwellig. Und für solche Wellen ist der menschliche Körper kein Hindernis. Die Art und Weise, wie wir das machen, technisch jetzt gesehen, ist Magnetresonanz. Der Name sagte schon MRT, Magnetresonanztomographie. Und das verwendet die Tatsache, dass im Atomkern Protonen vorhanden sind. Körper besteht in erster Näherung mal aus Wasser. Größte Teil des menschlichen Körpers ist Wasser. Wir richten uns also zunächst mal an die Protonen im Wasser und dass diese Protonen magnetisch sind. Die sind geladen und die verhalten sich dann also auch wie Magneten und rotieren um eine Achse. Das heißt, man kann sich in erster Näherung vorstellen wie Stabmagneten. Und der Sinn dieses riesigen großen Magneten, des MRT-Gerätes, ist jetzt diese ganzen kleinen Stabmagneten auszurichten in dem magnetischen Feld. Das können wir machen. In diesem Magnetfeld sind dann alle Protonen sozusagen in derselben Richtung ausgerichtet. Und wenn wir das Magnetfeld dann ausschalten, dann fängt dieser Stabmagnet an zu taumeln. Das kennen Sie sicher, dieses Experiment Brummkreisel, wenn man den nimmt und man tritt ihn oder man schiebt ihn, dann fängt dieser Kreisel an, sich um die eigene Achse so ein Stück weit zu drehen, zu präzisieren, wie wir sagen. Und dieses Taumeln dieses geladenen Magneten in dem starken Magnetfeld führt zu einer elektromagnetischen Welle. Ja, das ist das Prinzip von Transformatoren, vielen Geräten, die wir so verwenden. Und diese elektromagnetische Welle können wir dann von außen in dem MRT-Gerät messen. Und das ist völlig ohne jede Beeinträchtigung der Person selber. Das ist eine sehr wichtige Technologie, die auch mehrfach mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist für ihre Entwicklung. Viele von Ihnen werden so ein Bild von sich schon mal gesehen haben. Vielleicht, was weiß ich, die Leber oder ein Gelenk oder sowas, der schon mal ein MRT war. Normalerweise erstmal die Darstellung der Struktur eines Organs. Und wir verwenden das in der Tat auch, um uns anzugucken, wie groß ist denn das Gehirn, sieht das normal aus, gibt es da Veränderungen, eine Entzündung oder einen Tumor. Wir können aber, und das bringt uns näher an das Thema heute, diese Technik auch verwenden, um die Aktivität des Gehirns zu messen. Dabei machen wir uns einen Effekt zugute, den es eigentlich in jedem Organ gibt. Bei jedem Organ ist es so, wenn es aktiv ist, dann braucht es mehr Blut und bekommt mehr Blut, wird stärker durchblutet. Wer noch mal ins Fitnessstudio geht oder so, kann sich ja mal einen Muskel vornehmen und wird tatsächlich beobachten dann, wenn er diesen Muskel stark bewegt, dass der dann schwillt. Das liegt leider nicht direkt daran, dass die Muskelmasse zunimmt, wie man dann am nächsten Tag sieht, sondern zunächst mal daran, dass die Durchblutung dieses Muskels zunimmt. So ähnlich ist das im Gehirn auch. Ja, also Gehirnareale, die aktiv sind, bekommen mehr Blut. Und das Blut, das da angeliefert wird, ist erstmal mit Sauerstoff beladen. Das Hirnareal, das aktiv ist, verbraucht diesen Sauerstoff. Und zunächst mal kommt aber in diesen aktiven Arealen mehr Sauerstoff an. Und jetzt ist es glücklicherweise so, das ist eigentlich ein Zufall, aber ein sehr günstiger Zufall, dass das mit Sauerstoff beladene Hämoglobin, also der Blutfarbstoff, sich magnetisch sehr stark unterscheidet von dem Hämoglobin im Blutfarbstoff, wenn der Sauerstoff nicht darin ist. Das heißt, wenn wir ein starkes Magnetfeld dieser Art anwenden, können wir unterscheiden, ist da viel Sauerstoff drin oder ist da wenig Sauerstoff drin im Blut und dadurch ein indirektes Maß, aber ein sehr gutes Maß für die Aktivität des Gehirns verwenden. Das ist der sogenannte Bold-Effekt. Bold ist eine Abkürzung, die sagt, dass es sich hier um einen magnetischen Effekt des Sauerstoffs im Gehirn handelt. Und das heißt, wir können tatsächlich die Aktivierung des Gehirns messen, ohne dass wir irgendeine Substanz geben müssen. Also der Patient muss nichts schlucken, der Patient braucht nichts gespritzt zu bekommen. Wir brauchen kein Kontrastmittel, wie wir das in vielen anderen solchen Untersuchungen brauchen, denn wir können das eigene Blut des Patienten, des Probanden als Kontrastmittel sozusagen verwenden. Und mit dieser Methode erzeugen wir dann Bilder. Das ist gar nicht so einfach. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie regen diese ganzen Protonen im Kopf an und die senden dann in alle Richtungen diese Radiowellen aus, dann ist ja erstmal gar nicht so einfach festzustellen, wo genau im Kopf kommt diese Radiowelle denn her. Kommt die von dort oder kommt die von dort oder von da hinten? Dafür braucht man einen zusätzlichen Trick, sogenannte Gradientenspulen. Das ist eine sehr, sehr kluge medizintechnische Idee, die es im Prinzip ermöglicht, zu kodieren in der Sendefrequenz der Protonen, wo sie herkommen. Das ist wirklich eine geniale Idee, auch wiederum mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und diese Methode ermöglicht uns dann aus solchen sehr diffusen Bildern über eine mathematische Methode, sogenannte Fourier-Transformation, dann die Bilder des Gehirns zu machen und können dann tatsächlich am lebenden Menschen solche Bilder machen, indem wir dann in jeder Schicht im Kopf gucken können, wie ist denn die Hirnaktivität. Was Sie hier in Grau sehen, ist die Struktur des Gehirns dieses Teilnehmers und was Sie dort hell sehen, das sind Hirnareale, die im Moment aktiv sind. Ja, früher war es so, ein Computer, als ich anfing, mich mit der Methode zu beschäftigen, musste stundenlang rechnen. Inzwischen ist es tatsächlich eigentlich eher so, dass das innerhalb von Sekundenbruchteilen möglich ist, sodass wir dem Probanden sogar seine eigene Hirnaktivität zeigen können. Und wir haben einige Studien laufen, denen wir beispielsweise Patienten, die mit einem bestimmten Hirnareal Probleme haben, zeigen, wie aktiv das ist und sie lernen, das selber zu regulieren. Das sogenannte fMRT-basiertes Biofeedback. So viel also eigentlich zu dieser wunderbaren Methode, die es uns dann ermöglicht, hier den Kopf eines solchen Probanden Computer zu rekonstruieren, einen Schnitt reinzumachen, gucken, was ist da los im Gehirn, ohne diesen Probanden in irgendeiner Form dabei zu beeinträchtigen. Insofern also ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der Renaissance-Methode von Vesalius. Nun können Sie fragen, viele Leute tun das auch, warum beschäftigen sich die Psychiater eigentlich mit so einem Zeug? Und das möchte ich Ihnen kurz begründen. Wir beschäftigen uns am ZI mit psychischen Störungen. Psychische Störungen sind enorm häufig. Das ist eine große Studie in Deutschland, aber Studien auf der ganzen Welt zeigen eigentlich dasselbe. Wenn man guckt, wer hatte im letzten Monat eine behandlungsbedürftige psychische Störung, dann sind das mehr als ein Fünftel aller Frauen, mehr als 15% aller Männer. Und wenn man das auf die Lebenszeit ausdehnt, dann sind es die Hälfte aller Frauen, Drittel aller Männer. Sehr, sehr große Anzahl von Betroffenen. Und das äußert sich in enormen Kosten. Das sind gute Daten, die wir in Europa mal mit Kollegen zusammen erhoben haben. Wenn man sich beispielsweise hier nun mal vielleicht Depressionen anguckt, dann sieht man, Depressionen kosten in Europa jedes Jahr mehr als 110.000 Millionen Euro. Also mehr als 110 Milliarden Euro. Das sind schon richtig große Zahlen. Also das sind rettungsschirmmäßige griechisches Defizit, große Zahlen, die da von diesen Erkrankungen vernichtet werden, als Ausdruck nicht nur ihrer Häufigkeit, sondern auch der Schwere dieser Erkrankung. Also wir haben hier wirklich ein erhebliches Problem und ich möchte versuchen, Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie Bildgebungsmethoden, wie die, von denen wir heute reden, uns helfen können, mit diesem Problem umzugehen. Und das Problem, dem wir uns gegenübersehen als Psychiater, ist, dass wir Patienten haben und wir würden gerne diese Erkrankung früh behandeln oder idealerweise verhindern. Und um das zu tun, müssen wir versuchen, die Kausalfaktoren dieser Erkrankung zu behandeln. Also beispielsweise, wenn ich ein Kardiologe bin, dann kann ich natürlich einen Herzinfarkt behandeln, das ist auch wichtig, aber mir ist lieber, ich würde einen Herzinfarkt überhaupt verhindern. Und dafür muss ich verstehen, welche Ursachen führen denn später mal zum Herzinfarkt und dann solche Sachen lieber behandeln wie hohe Blutfette oder hohen Blutdruck und dadurch verhindern, dass ein Patient überhaupt je krank wird. Und sowas Ähnliches würden wir in der Psychiatrie gerne auch machen. Wir wollen nicht, dass die Patienten depressiv werden oder dement, sondern würden gerne verstehen, was sind denn die Risikofaktoren und diese Risikofaktoren schon behandeln. Und Risikofaktoren für jede Erkrankung, für psychische Erkrankungen auch, kann man erstmal unterteilen in genetische und Umweltfaktoren. Ja, die Gene und die Umweltfaktoren spielen sehr unterschiedlich große Rollen. Es gibt Erkrankungen, die sind stark genetisch. Es gibt viele Erkrankungen, bei denen spielen die Gene nur eine geringe Rolle. Und diese beiden Faktoren interagieren miteinander. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Gene und Umwelt wirken häufig zusammen, wenn man Pech hat, um eine Erkrankung zu verursachen. Und die Bildgebung gibt uns nun eine Methode. Ich will Ihnen ganz am Schluss nochmal eine andere Methode zeigen, die es uns ermöglicht zu verstehen, wie funktionieren denn diese Risikofaktoren. Was passiert im Gehirn von jemandem, dessen Krankheitsrisiko erhöht ist? Und das hilft uns, so hoffen wir, die Erkrankung zu vermeiden oder wenn nicht zu vermeiden, so doch wenigstens früh zu behandeln. Das ist ein Dia, das ich gerne verwende, um das Thema Gen-Umwelt-Interaktion zu vermitteln. Das ist ein Experiment, zwei identische Teddybären geschenkt an zwei identische Zwillingsmädchen, eineiige Zwillingsmädchen. Also alle waren genetisch identisch, wenn Sie wollen. Die Teddybären waren identisch und die Mädchen waren auch identisch. Nur die eine fand den Bären toll, hat viel damit gespielt. Die andere fand den Bären doof und hat ihn ignoriert. Und das ist jetzt sozusagen der klinische Zustand dieser beiden Bären ein Jahr später und Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen mit Ihrem klinischen Blick, dass der Bär rechts deutlich kränker aussieht als der Bär links, obwohl die Gene alle genau dieselbe waren. Was unterschiedlich war, war die Umwelt. Ja? Und insofern müssen wir auch versuchen, diese Umweltfaktoren ein Stück weit zu verstehen. Ja? Wir interessieren uns am ZI insbesondere für soziale Umweltfaktoren. Der Grund, warum, ist hier in diesem Bild dargestellt. Das ist eine sehr interessante Studie. Wenn Sie die gelesen haben, dann brauchen Sie 5 Jahre keine Apothekenumschau zu lesen. Denn diese Studie hat mal alles zusammengestellt, was man weiß über Faktoren, die das menschliche Überleben verlängern. Die sind also gut für unsere Gesundheit. Ja, und all diese Dinge, die hier stehen, sind lebensverlängernd. Das ist bewiesen und insofern gut für die Gesundheit. Der springende Punkt von dieser Studie ist jetzt aber, dass man mit einer statistischen Methode alle diese Faktoren auf dieselbe Skala gebracht hat, sodass man gucken kann, wie stark verlängern die denn das Überleben, wie relevant sind denn die eigentlich. Da sind Sie vielleicht ein bisschen überrascht. Also ich war es zumindest. Zum Beispiel, wir hören ja immer, wir müssen bitte dünn sein. Und wenn man hier guckt, Body Mass Index, das ist natürlich ein signifikanter Effekt, aber der Effekt selber ist nicht sehr groß. Ja? 0,2 auf dieser Skala, von der wir hier reden, ist gerade mal eben ein Effekt, wo wir sagen würden, der ist relevant. Oder die Ärzte, ich auch, sagen, man soll Sport treiben, hier physische Aktivität, ist nicht viel mehr. Ja, wenn man ein bisschen hoch geht, nicht zu viel trinken, ja, auch nicht so sehr viel, nicht so viel rauchen, jawohl, da wird es schon ein bisschen stärker. Aber was mit weitem Abstand der wichtigste Faktor ist für die Lebensdauer beim Menschen, ist die Frage, habe ich oder habe ich nicht ein, was wir ein supportives soziales Umfeld nennen, unterstützendes soziales Umfeld. Das ist idealerweise eine Familie und ein Partner, aber zumindest Leute, die einen kennen und die einen schätzen und die für einen was tun würden. Das ist mit weitem Abstand beim Menschen der wichtigste Faktor fürs Überleben. Ja, und insofern würden wir denken, für die Gesundheit und sinnvollerweise zumal mal für die seelische Gesundheit. Deswegen will ich Ihnen jetzt mal eingehen und einen Umweltfaktor zeigen, die mit dem sozialen Leben was zu tun haben und versuchen zu erklären, wie die Bildgebung uns dabei hilft. Und das Erste, wobei die Bildgebung uns enorm geholfen hat, ist zu verstehen, wie solche sozialen Informationen im Gehirn überhaupt verarbeitet werden. Das wissen wir bei Menschen wirklich erst durch die Bildgebung. Und ich will es Ihnen hier mal cartoonhaft zusammenfassen. Das ist sehr stark vereinfacht, aber gut. Mal stellen Sie sich mal vor, dass dieses Bild erscheint in Ihrem Blickfeld und Sie mit Ihrem sozialen Gehirn müssen jetzt mit diesem Bild richtig umgehen. Ja, ich zeige Ihnen das Gehirn mal da oben, ein bisschen durchsichtig, so wie wir das mit Methoden der Medizintechnik auch machen können. Und zeige Ihnen, was im Gehirn vorgeht. Ich zeige Ihnen im Prinzip jetzt Bilder, die aus der Bildgebung vieler Personen zusammengefasst stammen. Im Prinzip haben Sie zum richtigen Umgang mit diesem Bild drei Aufgaben. Erstens, Sie müssen herausfinden, dass es sich hier um einen Menschen handelt. Ja, wenn Sie der Meinung sind, das ist ein Toaster, dann haben Sie ein Problem später in der Interaktion mit dieser Person. Diese Erkennung, das ist ein Gesicht, ja, das funktioniert in diesen Teilen des Gehirns, die Sie hier gelb sehen, das ist der sogenannte Schläfenlappen, weil er hier über oder unter der Schläfe ist. Die Verarbeitung visueller Informationen findet in diesem Bereich statt. Da gibt es Störungen. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen vielleicht dieses Buch kennen, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselt hat. Also es gibt tatsächlich Leute, die solche Informationen, sowas nicht mehr als ein Gesicht erkennen können. Das ist dann aber selten eher sowas wie ein Hirntumor. Bei psychiatrischen Erkrankungen kommt das praktisch nicht vor. Also angenommen, das hat geklappt, dann wissen Sie jetzt, das ist ein Gesicht, das ist ein Mensch. Dann die zweite Aufgabe ist, Sie müssen die Emotionen dieser Person richtig erkennen. Wenn Sie der Meinung sind, das ist ein gut gelaunter, fröhlicher Mensch, haben Sie wieder später in der Interaktion ein Problem. Sie müssen also den Ärger erkennen, soziales Drohsignal. Dafür ganz wichtig ist ein Hirnareal, das hier in Rot gezeichnet ist, von den beiden Seiten, das ist der Mandelkern, Amygdala. Der heißt so, weil er tatsächlich genauso aussieht und genauso groß ist wie eine Mandel. Ja, können Sie hier auch sehen. Und es gibt Areale da vorne in diesem Teil des Gehirns, sogenannten Frontallappens, die regulieren die Amygdala. Diese Areale werde ich Ihnen später noch mal ein bisschen genauer zeigen. Und schließlich, wenn Sie es erkannt haben, das ist ein ärgerlicher Mensch, ist Ihre letzte Aufgabe daraufhin, sich die Intention, also was will diese Person? Also wenn Sie jetzt meinen, das ist ein ärgerlicher Mensch und deswegen ist der bestimmt gut gelaunt und es wäre jetzt eine gute Idee, da mal hinzugehen und weil er mir wohlgesonnen ist, mit ihm zu interagieren, auch keine gute Idee. Sie müssen aus dem Schluss, ist ein ärgerlicher Mensch, eher so die Schlüsse ziehen, von dem sollten Sie vielleicht ein bisschen Abstand halten und diese Modifikation Ihrer eigenen Intention, Erkenntnis der Intention des anderen geschieht in diesen Arealen, die Sie hier in Blau sehen, die auch Teile der evolutionär jüngeren Hirnareale sind, des sogenannten Frontallappens. Ja? Was Sie also hier in Gelb, in Rot, in Blau sehen, sind Teile des sogenannten sozialen Gehirns, Social Brain, wie man auch sagt. Und diese Erkenntnisse haben wir durch die Bildgebung gewonnen. Zunächst mal Erkenntnis darüber, wie funktioniert das im Normalfall. Und ich möchte Ihnen jetzt an Beispielen zeigen, wie wir das anwenden können auf das Verständnis von Erkrankungen, Risiko. Ja, dafür fange ich bei einem genetischen Beispiel an. Viele überrascht es vielleicht, aber wir kennen inzwischen eine ganze Reihe von genetischen Varianten, von Genen für psychische Erkrankungen. Und das ist eins der ersten Gene, das gefunden worden ist. Das ist, hat viele, die Gene haben immer so komischen Namen. Dieses hier heißt 5-HTT-LPR, aus Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Diese genetische Variante kommt in einer sogenannten Kurz- und einer sogenannten Langform vor. Das hat was damit zu tun, wie die genetische Situation da ist. Viele von Ihnen werden aus der Schule noch wissen, von den meisten Genen hat man zwei. Also es gibt zwei Chromosomen, die jeweils sich ähneln sind, dieselben Gene haben. Also in diesem Fall ist es so, man kann zwei kurze Formen haben, eine kurze Form und eine lange Form oder zwei lange Formen. Ja, und die Verteilung sind hier dargestellt. Bei uns ist es so, die meisten von uns haben eine von jedem. Viele haben zwei lange Formen und ungefähr ein Fünftel haben zwei kurze Formen. Also alle diese Formen sind relativ häufig. Die Psychiater interessieren sich für diese genetische Variante deswegen, weil eine ganze Reihe von Studien gezeigt haben, dass die Träger der kurzen Form ein erhöhtes Risiko für Depressionen und für Angsterkrankungen haben, aber nur dann, wenn gleichzeitig negative Umwelterfahrungen dazukommen. Also so funktionieren die meisten Gene bei psychischen Störungen nicht so, du hast diese genetische Variante, du wirst bestimmt mal depressiv, Pech gehabt, so geht es nicht. Aber es kann sein, dass die genetischen Varianten die Widerstandsfähigkeit der Menschen herabsetzen. Das sehen Sie hier in diesem Beispiel. Dargestellt ist eine berühmte Studie aus Neuseeland, die gezeigt hat, alle Gene haben das gleiche Erkrankungsrisiko, wenn keine Umweltfaktoren vorkamen. Aber wenn, in dem Fall ist es Kindesmisshandlung, die Probanden als Kinder misshandelt wurden, worden waren, dann war es so, dass es die Kurzallelträger waren, die ein viel, viel höheres Depressionsrisiko haben, doppelt so hohes Depressionsrisiko in diesem Fall. Das ist eine Gen-Umwelt-Interaktion. Umwelt alleine macht einen Effekt, Gen alleine macht keinen Effekt, aber wenn die falsche genetische Variante mit der Umweltvariante zusammenkommt, dann hat man wirklich einen großen Effekt. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das? Dafür kann man Bildgebung einsetzen, um Teile des sozialen Gehirns spezifisch zu aktivieren. Also das ist eine Sache, die wir im ZI gerne machen. Wir zeigen den Leuten, während sie in diesem Scanner liegen, solche ärgerlichen Gesichter. Ja, und wenn Sie sich gerade erinnern an meine Darstellung des sozialen Gehirns, dann können Sie ja schon vorhersagen, diese Schläfenlappenareale müssen dann angehen, ne, die Areale, die das als ein Gesicht erkennen, und die sehen Sie hier, und die Amygdala, der Mandelkern, muss angehen, muss leuchten, weil das die Areale sind, die das als einen ärgerlichen Menschen erkennen. Das sehen Sie hier, das ist der Mandelkern. Hier nochmal, das ist ein Schnitt sozusagen horizontal wie eine Wurst, und das ist ein Schnitt vertikal parallel dazu, da sieht man hier auch diesen Mandelkern. So, und dann kann man tatsächlich sehen, dass hier die Amygdala, nochmal dargestellt in einer anderen Darstellung, bei den Trägern dieser Kurzallelform, also der Risikoform, also den Genen, die uns die Fähigkeit, mit Umwelterfahrung umzugehen, vermindern und dadurch das Risiko für die Erkrankung erhöhen, falsch reguliert ist. Hier gibt es ein Hirnareal, das den Mandelkern reguliert, und die Bildgebung zeigt uns, dass das bei den Langformen, das sind die, bei denen kein erhöhtes Krankheitsrisiko besteht, alles wunderbar funktioniert, all diese regulatorischen Areale sind gut verdrahtet, und bei den Trägern der Kurzallelform funktioniert diese Verdrahtung nicht. Und das führt dann dazu, dass der Mandelkern zu stark auf solche Drohreize reagiert, und das erhöht das Risiko der Patienten für eine Depression. Ja, das ist ein Beispiel für solche Gene. Inzwischen kennen wir viele Hunderte solcher Gene, die wir beispielsweise am ZI untersuchen. Aber das hier liegt uns immer noch ein Stück weit am Herzen, weil es sehr häufig ist, weil es einen sehr großen Effekt macht und weil es das erste dieser Art ist, das entdeckt wurde.
Ihr seid im DRadiWissen-Hörsaal und heute geht es hier um Neuroimaging. Genauer gesagt um die Frage, was für Rückschlüsse Abbildungen von Gehirnaktivitäten auf psychische Erkrankungen zulassen. Andreas Meyer-Lindenberg trägt vor, Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. In der ersten Hälfte seines Vortrags, da hat er uns unter anderem die Magnetresonanztomographie erklärt und wie genetische Voraussetzungen für psychische Krankheiten mit der Umwelt zusammenwirken, in der wir leben. Im zweiten Teil geht es unter anderem darum, was bildgebende Verfahren, eben wie MRT, uns darüber verraten, warum zum Beispiel Migranten und ihre Kinder ein so hohes Risiko haben, psychisch zu erkranken. Außerdem lernen wir einen Schalter kennen, mit dem wir Interesse an anderen quasi an- und ausknipsen können. Gleich geht's weiter.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Wenn Sie Patienten fragen, was waren es denn jetzt für Umweltfaktoren, die Sie krank gemacht haben, dann kommt meistens in irgendeiner Form Stress zur Sprache. Also Belastung, Stress, Dinge, die zu anstrengend waren, die mich irgendwann überwältigt haben. Stress ist eine sehr subjektive Sache. Das ist mal die Stresskarte von Deutschland aus dem medizinischen Fachblatt Die Welt. Sie sehen, Pech gehabt, ja, Baden-Württemberg kann nicht nur kein Hochdeutsch, sondern auch die Stressregulation scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Direkt gegenüber in Ludwigshafen ist es schon deutlich besser, sinkt von 42 auf 34. Ja. Meiner Ansicht nach klar ein durch Schwaben getriebener Wert, aber gut, das konnte man in dieser Auflösung nicht so wirklich sehen. Also subjektive Stressbelastung variiert. Und wir können jetzt gucken, oder wir können fragen, gibt es stressbezogene Parameter im Sozialleben? Das war unser Thema. Sie erinnern sich, wir interessieren uns für Sozialverhalten, die was mit Krankheitslast zu tun haben und über die wir mit der Bildgebung einen Aufschluss bekommen können. Dafür ganz kurz zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist der soziale Status, also wo stehe ich in der sozialen Hierarchie? Ja, wir fragen die Patienten das normalerweise so, wir zeigen ihnen eine Leiter und sagen, stellen Sie sich vor, das ist die Leiter der Bundesrepublik Deutschland, ganz, ganz unten, ganz oben, wo sind Sie denn auf dieser Leiter? Lassen uns das zeigen. Ja. Wenn wir sowas machen, dann messen wir Status, und wir wissen, dass Status was mit Erkrankungshäufigkeit zu tun hat. Also hier ein anderes Fachblatt, in diesem Fall ist es der Spiegel, mit dem Thema reiche Männer werden älter, reiche Frauen werden auch älter. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Männern zu tun, das hat auch nicht unbedingt was mit Reichtum zu tun, sondern hat was zu tun mit sozioökonomischem Status, den wir bei Menschen im Prinzip mit zwei Dingen immer ganz gut messen können. Das eine ist tatsächlich das Einkommen, das andere ist die Bildung. Ja, die beiden Faktoren zusammen geben uns einen ganz guten Anhalt für den Status. Und es gibt gute Studien, die zeigen, dass selbst wenn man das Gehalt völlig konstant lässt, je höher der Status steigt, also beispielsweise beim Militär, da verdiene ich jetzt nicht so sehr viel mehr bei den ersten Sternchen oder Streifen, die ich mehr bekomme, aber mit jedem Beförderungsschritt oder Beamten kann man das auch gut sehen, steigt die Überlebenszeit ja ganz deutlich an. Und wir wissen auch, dass die Stabilität dieser Hierarchien wichtig ist für die Gesundheit. Es gibt sehr stabile Hierarchien, also weiß nicht, Ministerium vielleicht können Sie sich vorstellen oder ein anderes Beispiel gibt es auch bei Primaten, da gibt es sehr stabile Hierarchien. Da ist es so, je weiter oben in der Hierarchie sind, desto länger leben sie, desto höher ist ihre Lebenszufriedenheit. Es gibt auch instabile Hierarchien. Ja, also vielleicht fällt Ihnen dazu auch ein Beispiel ein. Da ist es dann so, dass die Position ganz oben die anstrengendste ist. Also Sie sind dann jetzt vielleicht der Alpha-Affe, wenn es jetzt eine Primaten-Hierarchie ist. Und das ist erstmal prima. Aber jeden Tag kommt der Beta-Affe und der Gamma-Affe und versuchen einen irgendwie vom Sockel zu schubsen. Und es gibt also jede Menge Ärger in diesen instabilen Hierarchien, das ist dann wieder anstrengend. Ja, also stabile Hierarchien ist es gut, oben zu sein. Instabile Hierarchien nicht unbedingt. Insbesondere dann nicht, wenn man vom Abstieg bedroht ist. Ja, gut, soweit die Datenlage. Jetzt die Frage, können wir Bildgebung verwenden, um rauszufinden, was denn im Gehirn los ist bei diesen hierarchischen Situationen? Und das ist hier ein Experiment, bei dem wir das mal gemacht haben. Wir haben hier Probanden, denen wir sagen, wir spielen mit ihnen ein Belohnungsspiel. Ja, also in dem Fall ist es so, die liegen in diesem MRT-Gerät, sehen das hier auf dem Bildschirm. In der Mitte ist ein blauer Kreis und die Aufgabe der Probanden ist jetzt, genau hinzugucken. Irgendwann wird dieser Kreis grün, dann müssen sie schnell den Kopf drücken. Wenn sie das schnell genug machen, dann kriegen sie 1 Euro. Am Ende des Experiments dürfen sie diese Euro mit nach Hause nehmen. Insofern sind alle Probanden sehr motiviert, da gut drauf aufzupassen und schnell genug diesen Knopf zu drücken. So, jetzt sagen wir den Probanden, gut, mit ihnen zusammen spielen noch 2 andere. Wir gucken mal, wie gut sie sind, wir testen das und sagen, sie sind so in der Mitte von der Reaktionszeit. Wir geben ihnen mal 2 Sterne. Einer von den beiden anderen ist deutlich schneller als sie. Der kriegt 3 Sterne von uns, weil der schneller ist als sie. Und einer ist deutlich langsamer als sie, den geben wir 1 Stern, weil er langsamer ist als sie. Während sie spielen, spielt auch immer einer von den anderen beiden. Und für den Fall, dass es sie interessiert, zeigen wir ihnen mal, wie diese andere Person spielt und ob die Geld gewinnt oder nicht. Aber ignorieren Sie das bitte, sagen wir den Probanden, denn ob Sie jetzt Geld gewinnen oder nicht, hängt nur von Ihrer eigenen Leistung ab. Es ist also kein Wettbewerb. Ne? Also keine Sorge, aber wir dachten, vielleicht interessiert es Sie mal. Wir zeigen Ihnen das gelegentlich, zeigen wir Ihnen mal, wo Sie da so stehen, ja, in der Rangliste der Einkommen aus diesem Spiel. Mit anderen Worten, was wir machen, ist, wir erzeugen eine Hierarchie, eine alberne Hierarchie mit 3 Sternchen, 2 Sternchen, 1 Sternchen, pseudomilitärische Symbole, wenn Sie so wollen. Gut. Und natürlich geht im Gehirn unheimlich viel vor. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie liegen da, Sie warten, bis dieser Kreis jetzt grün wird, dann drücken Sie schnell, dann warten Sie, ob Sie was gewonnen haben. Ganz, ganz viele komplizierte Vorgänge im Gehirn. In der ersten Näherung ignorieren wir die mal. Wir machen aber Folgendes. Wir zeigen vor jeder Runde ein Bild von der Person, die als nächstes spielt. Und das ist dann jemand, der über den Probanden steht in der Hierarchie, 3 Sterne oder drunter, 1 Stern. Und fragen dann einfach, zu diesem Zeitpunkt gibt es im Gehirn mit Methoden der Medizintechnik messbares Signal für einen höheren Status, 3 Sterne, oder für einen niedrigeren Status, 1 Stern. Sie könnten vermuten, vielleicht gibt es kein solches Signal, denn, wie gesagt, diese Hierarchie war völlig künstlich, sie war nicht handlungsrelevant. Wir haben den Leuten gesagt, sie sollen diese Leute ignorieren, sie kannten diese anderen Leute nicht, diese anderen Leute gab es nicht, ja, muss man im Nachhinein zugeben oder haben bei unseren Probanden natürlich auch gesagt, denn Das ging deswegen nicht, weil wir wissen, dass aus solchen Informationen wie Alter, Geschlecht, Kleidung sehr rasch Annahmen über den Status anderer Personen generiert werden, automatisch. Das passiert in wenigen Millisekunden. Und um das zu verhindern, lief dieses Experiment so, dass man immer Bilder gemacht hat von dem, der spielt. Und dann ist jemand hingegangen und hat aus dem Internet Bildern von zwei anderen Leuten gesucht, die genauso aussahen. Gleiches Geschlecht, gleiches Szene, gleiches Alter und so weiter, sodass da keine Unterschiede entstanden. Gut, also die Frage, gibt es im Gehirn ein Signal für einen sozial Höherstehenden? Antwort, es gibt eine enorme Hirnaktivierung für einen sozial Höherstehenden. All die Areale, die wir gerade für das soziale Gehirn gesehen haben, ganze Aufmerksamkeitsbereich, hier die Amygdala, die Areale, die was mit Bedeutungsbeimessung zu tun haben, all diese Areale sind sehr, sehr stark aktiv, wenn ein sozial über einem Stehender erscheint, Drei-Sterne-Spieler. Nächste logische Frage, welche Hirnareale sind stärker aktiv in einem sozial unter einem Stehender, der Ein-Sterne-Spieler in unserem Experiment erscheint? Auch eine klare Antwort, überhaupt keine. Ja? Also selbst wenn wir jeden einzelnen Winkel des Gehirns ausleuchten mit unserer Technik, und das haben wir getan und andere auch, es gibt keine Areale im Gehirn, gibt es einfach nicht, die stärker aktiv sind für einen Niederstehenden. Was bedeutet, dass soziale Hierarchien im menschlichen Gehirn sehr einfach so funktionieren, dass Aufmerksamkeitsressourcen immer, und das ist ja ein ganz unbewusster Vorgang hier, verschoben werden hin auf die sozial Höherstehenden. Und bei Affen hat man das inzwischen tatsächlich auch schon mit Messungen sehr, sehr klar zeigen können, so scheint es zu sein. Ja? Gut, das hat uns die Gehirnbildgebung jetzt also gezeigt. Die nächste Frage, wofür wir die Hirnbildgebung brauchen, ist, was ist im Gehirn anders, wenn wir die Hierarchie instabil machen? Erinnern Sie sich an die Datenlage, instabile Hierarchien sind die besonders relevanten für die Erkrankungshäufigkeit. Wir haben also dasselbe Experiment mit anderen Leuten nochmal gemacht, aber diesmal haben wir es so gemacht, dass wir den Probanden gesagt haben, Sie sind zwei Sterne, mal gucken, wenn Sie richtig gut spielen, vielleicht kriegen Sie dann drei Sterne, oder wenn Sie richtig mies spielen, dann fallen Sie auf einen Stern zurück. Ja, und haben die Leute dann durch diese hierarchischen Positionen durchgeführt in dem Experiment. Und dann gibt es Areale, die nur bei diesen erkrankungsrelevanten instabilen Hierarchien aktiv sind. Das ist wieder die Amygdala, ja, der Mandelkern hier und ein regulatorisches Areal hier, was Sie hier nur so rot durchscheinen sehen. Diese Areale wieder, also eben hatten wir sie oft von der genetischen Seite gesehen, hier kommen sie von der Umweltseite nochmal hervor, scheinen für dieses Erkrankungsrisiko relevant zu sein. Ja, und ich möchte Ihnen diese Areale nochmal in einem letzten Kontext zeigen. Das ist eine aktuelle Studie aus dem ZI in Mannheim. Wir interessieren uns in letzter Zeit besonders für Untergruppen der Bevölkerung, von denen wir ziemlich gut wissen, dass sie starken sozialen Stress ausgesetzt sind und dass dieser soziale Stress erkrankungsrelevant ist. Und eine Untergruppe, bei der man das sehr gut sagen kann, sind Migranten. Ja, wir wissen, dass bei Migranten das Risiko für insbesondere schwere psychische Erkrankungen recht deutlich erhöht ist. Also wir reden hier von einer Verdopplung im Schnitt, einer Erhöhung um 200% hier für die Erkrankung Schizophrenie. Und interessanterweise dieses Risiko genauso groß ist in der Generation, die tatsächlich migriert ist, den Erstgenerationsmigranten, die noch in einem anderen Land geboren worden sind und dann nach Deutschland kommen in dem Fall, wie in der zweiten Generation, den Kindern dieser Erstgenerationsmigranten. Was zeigt, und das wissen wir auch aus anderem Kontext, dass es sich hier nicht um den Stress der Migration selber handelt, ist natürlich anstrengend, sondern es handelt sich um die Postmigrationssituation. Es handelt sich um die Situation, wo man in einer Gesellschaft lebt, die in gewisser Weise abweicht von der, in der man selber aufgewachsen ist, im Fall der Erstgenerationsmigranten, oder von der die eigene Kindheit noch ein Stück weit geprägt ist, weil die Familie davon geprägt ist, im Falle der Zweitgenerationsmigranten. Das ist die Datenlage, die ist sehr klar. Das gilt nicht nur für Mannheim oder für Deutschland, das gilt für die ganze Welt. Und es hängt auch nicht davon ab, wer wohin migriert. Das ist ein sehr, sehr harter Befund. Die Frage ist jetzt, woran liegt das? Dazu haben wir jetzt die ersten Studien gemacht. Das sind jetzt Mannheimer Zweitgenerationsmigranten, bei denen wir jetzt mit Methoden der Bildgebung fragen, wo im Gehirn haben wir denn einen Effekt, bei dem sich Migranten und Nichtmigranten unterscheiden während der Situation von sozialem Stress. Und das ist jetzt wieder genau dieselbe regulatorische Region, die ich Ihnen jetzt hier schon mehrfach gezeigt habe, von der genetischen Seite und von der Umweltseite beim sozialen Status. Und die Tatsache, dass all diese Risikofaktoren auf dieselbe Hirnregion konvergieren, zeigt uns, dass wir hier ein System haben für Risiko. Ja, und das können wir nur mit Methoden der Medizintechnik überhaupt feststellen. Also man kann noch so lange über Migration nachdenken oder über Status. Nie würde man auf die Idee kommen können, dass die beide auf dieselben Areale im Gehirn reagieren. Und wir können jetzt versuchen, und damit will ich dann überleiten zum letzten Teil meiner Bemerkung, daraus jetzt auch Therapien zu entwickeln oder zumindest mal zu verstehen, was können wir eigentlich dagegen tun. Ja. Dazu zunächst mal kann man die Frage Risiko von der anderen Seite aufziehen. Ne? Alles, was ein Risiko macht, wenn es nicht da ist, vermindert mein Risiko oder umgekehrt betrachtet, erhöht meine Resilienz, meine Widerstandsfähigkeit gegen solche Risikofaktoren. Also man soll, als Mediziner hat man natürlich immer so die Tendenz, wir gucken auf die Risikofaktoren, wir gucken auf das, was krank ist, aber wir können natürlich genau mit genauso viel Begründung gucken auf das, was uns gesund hält. Und wenn Sie sich erinnern an diese Grafik mit den verschiedenen lebensverlängernden Faktoren, der stärkste Faktor, der uns gesund hält, ist das supportive soziale Netzwerk. Wie viele Freunde habe ich, ja, in erster Näherung? Und wenn wir diese Frage stellen und dann mit Methoden der Bildgebung fragen, wo im Gehirn sehen wir davon einen Effekt, dann sehen wir ihn in der Tat genau in demselben System, von denen ich heute spreche, dem Mandelkern und den regulatorischen Arealen. Das passt also genau. Nicht nur die Funktion, sondern gar die Struktur ist davon betroffen. Diese Areale sind einfach größer bei Leuten mit vielen Freunden. Das finden wir in unseren Daten sehr schön. Leider haben wir uns in diesem Fall, liebe Kollegen aus den USA, abgehängt und diese Ergebnisse zuerst publiziert. Das ist ja auch immer so eine Sache in der Wissenschaft, wer kommt zuerst zum Zug. In diesem Fall waren es nicht wir, sondern diese Gruppe von Bickert et al. Wir hatten aber genau denselben Befund. Kurz danach haben wir es veröffentlicht und zumindest durften wir dann ein paar Interviews darüber geben, was wir zu diesen Daten so meinen. Und ich habe gesagt, ja, wunderbar, passt genau zu den Daten am ZI, glauben wir absolut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das gilt nur für richtige Freunde und nicht für sowas wie Facebook-Freunde beispielsweise. Ja. Jetzt kommt das zweite Problem in der Wissenschaft. Man wird häufig direkt durch Daten widerlegt. Ja, also in dem Fall war es auch so. Unmittelbar später haben liebe Kollegen, in diesem Fall aus London, gezeigt, dass Facebook-Freunde genau denselben Effekt haben. Also Facebook-Freunde machen genau denselben Effekt im Gehirn, deutlich schwächer, aber immerhin passt auch zu dieser Idee, also auch Facebook-Freunde. Sodass ich jetzt meinen Patienten manchmal sage, ich verstehe, sie sind unheimlich im Stress und sehr belastet und haben überhaupt keine Zeit, mal jemanden einzuladen zum Abendessen oder anzurufen oder vielleicht haben sie wenigstens Zeit, mal ihren Laptop aufzuklappen, ihren Facebook-Status zu aktualisieren oder was immer man da macht, dann tun sie ein bisschen was für ihr soziales Gehirn. Ja, also das passt dann aber wirklich insgesamt gut zu dieser Idee. Und die Konsequenz natürlich daraus ist therapeutisch, dass wir unsere Patienten ermutigen, ihre sozialen Kontakte zu pflegen, neue aufzubauen. Also jemand isoliert ist, versuchen, ob man vielleicht in einen Verein gehen kann, solche Sachen. Ja. Man kann allerdings auch direkter versuchen, therapeutisch an das Thema dran zu gehen. Wir kennen nämlich Moleküle, die was zu tun haben mit diesen positiven sozialen Interaktionen. Ja, das sind Moleküle, die unheimlich alt sind. Die sind bei allen Säugetieren genau dieselben Moleküle und bei den Vorläufern, bei den Wirbeltieren, also bei solchen Sachen wie Fischen oder immer noch sehr ähnliche Moleküle. Also über viele hunderte von Millionen Jahren von Evolution immer diese Moleküle, die das prosoziale Verhalten vermitteln. Das eine davon heißt Oxytocin. Da haben Sie vielleicht schon mal gehört, das sogenannte Liebeshormon. Das andere Hormon, Partnerhormon zum Oxytocin, ist das Vasopressin. Ja, das ist nicht so populär aus irgendwelchen Gründen. Alle Leute haben immer lieber was mit Oxytocin zu tun. Aber diese beiden Hormone sind die Moleküle, die prosoziales Verhalten vermitteln als Hormone. Und insofern ist natürlich interessant, wie funktionieren denn diese Hormone im menschlichen Gehirn, insbesondere weil wir sie auch als Medikamente inzwischen geben können. Das ist gar nicht so einfach, weil es sich hierbei um sogenannte Proteinhormone handelt. Das sind Proteine. Das heißt, Sie können sie schlucken, ist kein Problem, als Pille. Nur dann werden sie satt, aber es hat keinen pharmakologischen Effekt, weil der Magen natürlich Proteine auflöst in der Magensäure. Das klappt also nicht. Oder sie können sie spritzen, das tut man auch manchmal. Also beispielsweise wird das Oxytocin von Gynäkologen und Geburtshelfern unter der Geburt gegeben, weil einer der Effekte vom Oxytocin ist, den Uterus zu kontrahieren und die Blutungen unter der Geburt zu stillen. Wenn sie es aber spritzen, dann kommt es nicht durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Also manche von Ihnen werden das schon mal gehört haben. Das Gehirn ist vom Blut isoliert durch eine Schranke und da kommt das Oxytocin dann nicht durch. Das ist nach unseren Daten gut, denn sonst gäbe es viele Patientinnen, die ihrem Geburtshelfer stärker zugetan wären, als das andererseits geplant ist. Denn wir wissen, dass eine der Dinge, die Oxytocin vermittelt, tatsächlich romantische Gefühle gegenüber von jemand anderem sind. Das will man jetzt in der Situation natürlich nicht. Die Art und Weise, wie man diese Proteine ins Gehirn kriegt als Medikament, ist als Nasenspray komischerweise. Wenn man eine Nase voll von so einem Spray mit Oxytocin, dann kommt es tatsächlich ins Gehirn. Und so können wir diese Medikamente als Medikamente, und das tun wir inzwischen in Studien, geben. Und die Frage ist jetzt wiederum, was ist denn im Gehirn eigentlich los, wenn wir diese Hormone geben? Und was da los ist, ist, dass die genau auf die Hirnareale positiv einwirken, die ich Ihnen eben vom Aspekt des Risikos gezeigt habe. Beispielsweise Oxytocin-Nasenspray dämpft die Aktivität des Mandelkerns runter auf diese sozialen Drohreize, ja, und verbessert die Verarbeitung von sozialen Reizen in anderen Teilen des Gehirns, sodass inzwischen viele, viele Studien laufen, bei denen diese Moleküle gegeben werden, um die Verbesserung sozialer Informationen bei Patienten zu vermehren. Das ist insbesondere interessant bei Störungen wie Autismus beispielsweise. Da verwenden wir das am ZI. Das ist eine sehr profunde Störung überhaupt des Verständnisses sozialer Informationen, die man mit Oxytocin, wir hoffen, in Kombination mit Psychotherapie ein bisschen besser kann. Das ist noch ein Forschungsthema. Sie kriegen es schon in der Apotheke, aber Sie können es nicht vom Arzt sich verschreiben lassen für diese Indikation. Aber da sind wir dran. Aber wir haben immer noch das Problem, Nasenspray ist unangenehm. Viele Leute sind sehr daran interessiert, zu versuchen, Medikamente zu entwickeln, die man schlucken kann. Ja, also, dafür brauchen sie ein Tiermodell und das will ich Ihnen zum Schluss zeigen. Das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende technische Neuerung, die man verwenden kann, um sehr schonend, sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Tierexperimente machen zu können. Es ist uns inzwischen möglich, Proteine, die durch Laserlicht aktiviert werden können, einzubauen in Nervenzellen von Tieren. Diese Methode heißt Optogenetik. Das sind bunte, wenn man so will, Proteine. Die kommen tatsächlich aus Algen. Grüne Algen haben grüne Proteine, rote Algen haben rote Proteine. Und normalerweise bleiben die auch aus Algen. Wir können die mit genetischen Methoden aus den Algen rausnehmen und in die Nervenzellen von Tieren einbauen, ohne dass die Tiere davon sonst beeinträchtigt sind. Diese Methode ist sogenannte Optogenetik. Was dann der Fall ist, diese Nervenzellen sind dann tatsächlich grün, beispielsweise. Aber was wichtiger ist, mit einem Laserlicht der genauen Farbe können wir diese Nervenzellen dann sehr fein aktivieren oder hemmen, hochregulieren, runterregulieren, alles beim lebenden Tier, das davon sonst nicht beeinträchtigt ist. Ja, also hier sehen Sie ein Beispiel, das ist eine Maus, die hier diesen feinen, das ist ein fieberoptischer Kanal, den haben wir für das Experiment drin, nachher ziehen wir den wieder raus. Das Tier ist davon nicht besonders beeinträchtigt. Wir können dadurch sehr, sehr fein diese Areale regulieren. Ja, und das können wir auch in der Bildgebung machen. Wir können diese beiden Dinge kombinieren, das machen wir am ZI. Also wir haben eine Maus im MRT-Scanner liegen. Allerdings für die Dauer des MRT-Scans legen wir die Maus in Narkose, weil das laut ist und dunkel und die Maus das natürlich nicht verstehen kann. Das wollen wir nicht. Also die Maus wird dann in Narkose gelegt, in den Scanner reingelegt. Nachher, wenn draußen, wacht sie wieder auf, wenn der Krach vorbei ist. Und dann mit Hilfe dieses Laserlichts dann diese Areale, das sind Mausegehirn, wenn sie interessiert, ja, also so sieht ein Mausgehirn aus, dann aktivieren. Ja. Und ich zeige Ihnen mal, wie das im Verhalten aussieht, hier am Beispiel, wo wir dieses Liebeshormon Oxytocin bei einer Maus aktivieren. Das sind zwei Mäuse, die Sie jetzt sehen von oben. Diese Maus möchte gerne mit dieser anderen Maus was zu tun haben. Diese andere Maus hat kein Interesse. Ja, die läuft weg. Ja, sehen Sie, was die Maus will nicht. So, jetzt schalten wir bei dieser uninteressierten Maus das Laserlicht an, sehen Sie es hier leuchten vielleicht und gucken Sie mal, wie interessiert diese Maus jetzt plötzlich ist an der anderen Maus. Wir haben jetzt ja also sozusagen das soziale Interesse angeschaltet bei dieser Maus und können es dann, ne, also wenn man will, im Sekundentakt anschalten, ausschalten, anschalten, ausschalten. Das hätte jetzt natürlich keinen Sinn, das wäre nur anstrengend für das Tier. Der Sinn dieser Experimente ist dann, dass wir gucken können, welche Substanzen können wir denn geben, die möglicherweise Medikamente sein können, die auf diese sozialen Faktoren Einfluss haben? Jawohl, das war ein bisschen Medizintechnik und ein bisschen Anwendung von Medizintechnik. Wenn Sie sich erinnern, wir haben angefangen mit elektromagnetischen Wellen durch einen großen Magneten, die Methode der MRT. Dann habe ich versucht, Ihnen zu zeigen, warum um alles in der Welt am ZI, ja, also bei Psychiatern, solche Methoden verwendet werden. Ich habe versucht, so ein bisschen zu argumentieren, gut, wir können mit Methoden der Bildgebung was rausfinden darüber, wie kommt ein Risikozustand zustande für psychische Erkrankungen? Wie kommen Schutzfaktoren, Resilienzfaktoren zustande? Und zum Schluss habe ich noch mal ein bisschen versucht, Ihnen Einblick zu geben, wie nehmen wir solche Verfahren und verwenden sie dann auch für die Entwicklung neuer Therapieverfahren. Ja, und dann zum Schluss dieses besonders neue, wie ich fand, eben auch technisch interessante mit Laser und Fiberoptik und so weiter, Beispiel der Optogenetik. Damit bleibt mir nur noch ein Dank an die Drittmittelgeber, das ist für uns immer wichtig. Wir kriegen ein bisschen Geld für solche Experimente, aber nicht genug. Und wir müssen dann immer an solche Drittmittelgeber wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft beispielsweise oder das Bundesministerium gehen, um uns diese Forschung fördern zu lassen. Für die Leute, die diese Forschung tatsächlich machen, hier unten ist ein Bild von ein paar von den Kollegen am ZI, die mit mir zusammen diese Bildgebungsforschung betreiben. Und natürlich ein herzlicher Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich hatte euch eingangs ja versprochen, dass wir heute die Seele etwas sichtbarer machen und ich glaube, dass es uns gelungen, auch ohne sie komplett zu entzaubern. Der Mediziner und Mathematiker Andreas Mayer-Lindenberg, seines Zeichens Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim, hat uns erklärt, wie bildgebende Verfahren in Zukunft bei der Diagnose und Therapie, aber auch der Vorbeugung psychischer Krankheiten helfen könnten. Der Vortrag stammt vom 4. Februar 2015 und wurde vom Mannheimer Landesmuseum für Technik und Arbeit, dem Technoseum, aufgezeichnet. Links und Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss für dieses Wochenende. Morgen ist nämlich Katja Weber für euch im Hörsaal, wie immer am dritten Sonntag im Monat mit dem digitalen Salon. Ja, und der dreht sich diesmal um digitalen Protest und die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Ungehorsam im Netz und wie mache ich das, selbst wenn ich nicht programmieren kann? Ja, und hier geht's um kurz nach sieben erstmal weiter mit einem schönen Warm-up für euren Ausgehabend. Mike Litt präsentiert euch gleich den Club der Republik. Viel Spaß dabei und tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.